Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Heute ist der Rat der Europäischen Zentralbank zu seiner zweiten Zinssitzung in diesem Jahr zusammengekommen. Hauptthema dürfte die Inflation sein. Sie ist zuletzt gestiegen. Die Jahresinflationsrate im Euroraum lag im Februar wie schon im Januar bei 0,9%. Doch dass die EZB daraufhin heute die Zinsen, wenn auch nur geringfügig, anhebt, damit ist nicht zu rechnen. Die Direktorin der EZB, Isabel Schnabel, im Interview der Woche des Deutschlandfunks nach der letzten Zinssitzung.
Wann es zu einem Zinsanstieg kommt, kann ich Ihnen natürlich nicht voraussagen. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ein Zinsanstieg in der jetzigen Situation verheerende Auswirkungen hätte. Und insofern sollte sich das niemand wünschen.
Und wir rechnen mit dem Ergebnis der Zinssitzung noch im Verlauf dieser Sendung und werden dieses Ergebnis für Sie vor Ort in Frankfurt am Main einordnen. Zunächst aber nach China. Der Volkskongress hat heute eine Änderung des Wahlrechts in Hongkong auf den Weg gebracht, die Peking die Kontrolle über die Kandidaten verschaffen soll. Wir haben es eben auch im Beitrag vor den Nachrichten in den Informationen am Mittag gehört. Damit ist klar, die Hongkonger Demokratiebewegung wird in Zukunft nicht mehr viel politisch mitbestimmen dürfen. Den Grad der Autonomie der Sonderverwaltungszone will Peking neu bestimmen. Dabei waren es gerade die Sonderregeln wie unabhängige Gerichte oder konvertierbare Währung, die Hongkong für ausländische Firmen so attraktiv machten. Was bedeuten die politischen Einschränkungen jetzt für das Wirtschaftsleben in Hongkong? Birgit Eger berichtet.
Hongkong ist nicht mehr dabei. Vergangenes Jahr stand die Sonderverwaltungszone noch auf Platz 2 des Indexes der Heritage Foundation. Die US-amerikanische Stiftung kürt jedes Jahr die Orte mit der größten wirtschaftlichen Freiheit. Für 2021 ist Hongkong zum ersten Mal ausgelistet, denn die Stadt sei in ihren Entscheidungen nicht mehr autonom, so die Begründung der Stiftung. Das kann Paul Chan, Finanzsekretär Hongkong, so nicht akzeptieren.
Wenn man objektiv auf Hongkong schaut, unter der Vereinbarung von einem Land, zwei Systeme und unter den Bedingungen des wirtschaftlichen Wettbewerbs, dann muss ich sagen, es gibt weiterhin einen freien Kapitalfluss, einen freien Fluss von Informationen und von Gütern. Der Dollar bleibt eine unabhängige Währung, an den US-Dollar gebunden. Und wir halten uns hier an die Gesetze. Auch die Rechtsprechung wird respektiert. Es tut mir wirklich leid, aber ich stimme der Bewertung nicht zu.
Aber ausländische Unternehmen denken da anders. Diese Woche meldete sich der Chef einer japanischen Brokerfirma zu Wort. Ohne Freiheit, keine Finanzgeschäfte, verkündete er. Sein Unternehmen werde sich aus Hongkong zurückziehen. Die politischen Einschränkungen seien eben nur ein Aspekt der Veränderungen, befürchtet Katja Drienhausen, Hongkong-Expertin vom Merix-China-Institut.
Das Sicherheitsgesetz war ja nur der Anfang. Es ist eben das Gesamtpaket der Maßnahmen, die von Peking angestoßen werden und die ja zum Teil eben auch die Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Justiz betreffen, die eben Hongkongs Attraktivität als Wirtschaftsstandort langfristig aushöhlen können.
Zurzeit haben etwa 700 deutsche Firmen in Hongkong ihren Sitz. Oft sind es Handelsniederlassungen, die hier ihr China-Geschäft mit der ganzen Welt abwickeln. Bisher dachten alle, auch China profitiert von Hongkongs Sonderstatus, deshalb würde Peking die Sonderverwaltungszone nie antasten. Aber die Haltung scheint sich gerade zu ändern, meint Finanzexperte Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er hat an der Hongkonger Universität geforscht.
Wir haben in den letzten Wochen und Monaten verfolgen können, dass die Kommunistische Partei eine neue Strategie entwickelt hat. Die heißt im Grunde nichts anderes, dass China sich von der Weltwirtschaft und von der Welt ein Stück weit abwenden möchte. Das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf den Finanzplatz, weil ein China, das nach innen schaut, ein China, das sich das auf die Binnenwirtschaft schaut und sich von der Weltwirtschaft partiell abkoppelt, braucht natürlich auch dieses Hongkong, das Fenster zu den Weltfinanzmärkten, nicht mehr in gleichem Maße.
Nach einer Umfrage der amerikanischen Handelskammer von vergangenem Herbst sind 40% der US-Firmen in Hongkong unzufrieden über die Zukunftsaussichten und überlegen, wegzuziehen. Tatsächlich haben im vergangenen Jahr etwa 12.000 Menschen die Stadt verlassen. Zum ersten Mal seit 1,5 Jahren sank die Bevölkerungszahl. Es sind vor allem die gut Ausgebildeten, die sich jetzt in Singapur, Australien oder Europa niederlassen. Auch deutsche Experten haben Hongkong den Rücken gekehrt. Ob aus politischen Gründen oder weil die Einschränkungen durch die Corona-Krise zu groß wurden, das lässt sich noch nicht sagen. Dafür kann man seit einigen Jahren einen Trend feststellen. Mehr Firmen aus der Volksrepublik lassen sich in Hongkong nieder und bringen ihre eigenen Angestellten mit. Was Herbert Dieter?
Was ich so aus dem Finanzsektor höre, ist, dass die Festlandchinesen, die nach Hongkong kommen, das genauso gut können. Sie können oftmals noch eine Sprache mehr. Sie können Englisch, sie können Mandarin und sie können Kantonesisch. Sie sind häufig hochqualifiziert und können diesen Spagat. Also da würde ich kein großes Problem sehen.
Damit hätte Hongkong einen weiteren exklusiven Standortvorteil verloren. Die große Zahl der gut ausgebildeten englischsprachigen Arbeitskräfte.
Birgit Eger zur Zukunft des Wirtschaftsstandorts Hongkong. Und wir bleiben beim Blick in die Welt. Für das Exportland Deutschland sind Messen und Kongresse wichtig. Diese Form von Marktplätzen gibt es in der Wirtschaft seit Menschengedenken, sagen die einen. Perfekt gemachte Videokonferenzen sparen Zeit, Geld und Nerven und sie bringen durch die Straffung und Strukturierung nicht selten die besseren Ergebnisse, sagen die anderen. Wird es nach Corona Geschäftsreisen in der bisherigen Form und vor allem in der bisherigen Zahl noch geben? Anlässlich der seit Dienstag laufenden weltweit größten Reisemesse ITB ist Roman Warschauer dieser Frage nachgegangen.
Frankfurter Flughafen Terminal 1 Abschnitt A. Vor allem hier ist man vor der Pandemie immer vielen typischen Geschäftsreisenden begegnet. Formale Kleidung, nur Handgepäck und der zielsichere, rasche Gang zu den Sicherheitskontrollen. Jetzt ist sehr viel weniger in diesem Bereich los. Lockdown, Reiseeinschränkungen, Videokonferenzen, das hat die Zahl der Businessreisen stark einbrechen lassen. Und die Luftfahrtbranche geht davon aus, dass zuerst die Touristen wieder mehr fliegen werden. Dennoch, Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister will die Geschäftsreisenden nicht abschreiben.
Wir werden in 2021 unser Angebot stärker auf touristische Destinationen ausrichten. Aber ich bin mir absolut sicher, dass in 2022, 2023 und folgende auch wieder der Geschäftsreiseverkehr deutlich zunehmen wird und wir als geschäftsreisende Fluggesellschaft, Deutsche Lufthansa, Swiss, Austrian, auch hier weiter unsere Schwerpunkte haben werden.
Nach gut einem Jahr Corona scheint klar zu sein, Geschäftstermine lassen sich zwar auch rein digital durchführen, das gilt aber nicht für jede Art von geschäftlichem Austausch. Michael Burke ist beim dänischen Pharmaunternehmen Novo Nordisk für Meetings und Konferenzen zuständig. Bei einer Diskussion auf der ITB sagt er, man werde nicht wieder zum Stand von 2019 zurückkehren, sondern Kriterien aufstellen, die helfen sollen zu entscheiden, ob ein Treffen von Angesicht zu Angesicht nötig ist.
Wenn es von Angesicht zu Angesicht wieder möglich ist, können die Leute entscheiden, ob es nachhaltiger und praktischer ist, es virtuell zu machen, oder ob es nötig ist, sich zu treffen. Es wird es geben. Aber wir wollen, dass es dann die einzigen Dinge sind, wo es von Angesicht zu Angesicht gemacht wird.
Auch Stefan Tolga Gumuselli von Air France KLM geht zwar davon aus, dass die Geschäftsreisen nach Corona wieder zulegen werden. Allerdings ist er sich sicher, dass es auch neue Trends in diesem Bereich geben wird.
Weniger kurze Reisen, dafür mehr lange. Ich erwarte mehr die Kombination aus Urlaubs- und Businessreise, das Homeoffice-Prinzip während solcher Reisen. Also die Urlaubsreise verlängern und dann auch vom Ziel aus arbeiten.
Künftig mehr vom Geschäftsreisekuchen abbekommen will die Deutsche Bahn. Businessreisende, die während Corona auf die Bahn umgestiegen sind, würde man gerne halten, bekräftigt Stefanie Berg, zuständig für Marketing im Fernverkehr.
Sobald das wieder geht, werden wir hier intensiv in die Kommunikation eintreten. Das tun wir jetzt schon, auch mit den Firmen darüber zu sprechen, welche Angebote wir ihnen machen können, um ein gutes Gefühl zu geben in Sachen Sicherheit, aber auch attraktive Angebote zu geben, die Geschäftsreisende zurück in die Bahn holen.
Im Terminal 1, Abschnitt A am Frankfurter Flughafen wird es nach Corona sicherlich wieder lebendiger. Nicht auszuschließen aber, dass der ein oder andere Geschäftsreisende hier künftig seltener zur Sicherheitskontrolle eilt.
Roman Warschauer zur Zukunft der Geschäftsreise. Und die ist ja bekanntlich nur mit guter Kleidung möglich. Und jetzt Manager, die im Wollpullover im Homeoffice statt im Businessanzug im Büroturm sitzen. Keine Partys, auf denen man sich schick kleidet. Und dann auch noch geschlossener Einzelhandel wegen des Lockdowns. Die Zeiten sind nicht gut für ein Unternehmen, das sein Geschäft mit eleganter Kleidung macht. Und so verkündete dann auch die Hugo Boss AG im schwäbischen Metzingen, bekannt durch elegante, aber auch teure Anzüge, am Vormittag bei der Vorstellung der Geschäftszahlen einen ordentlichen Umsatzrückgang um ein Drittel und einen dicken Verlust. Dennoch blickt das Unternehmen zuversichtlich in die Zukunft. Warum? Das weiß Thomas Wagner.
Nein, besonders schick machen musste sich Yves Müller, Vorstandssprecher der Hugo Boss AG, für die Vorstellung der Geschäftszahlen nicht. Telefonkonferenz statt großem Kino mit Journalisten in der Unternehmenszentrale.
Ich habe ein Jackett an, aber darunter habe ich eine Strickware an. Und ich habe noch nicht mal einen Gürtel, sondern ich habe eine Drawstring-Hose, so eine Tunnelzughose, weil sie besonders bequem ist.
Und weil das in Zeiten der Corona-Pandemie viele Managerinnen und Manager so machen, bekommt das ein Bekleidungskonzern wie die Hugo Boss AG deutlich zu spüren.
Insgesamt ist der Anteil des klassischen Anzugs am Umsatz mittlerweile auf deutlich unter 20% gesunken.
Die restlichen 80% des Umsatzes erwirtschaftet die Hugo Boss AG mittlerweile mit sogenannter Casual Wear, also mit eher locker designter Bekleidung, die sowohl in der Freizeit als auch im Geschäft getragen werden kann. Doch Stichwort Umsatz. Der Jahresumsatz 2020 sackte im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Drittel auf 1,95 Milliarden Euro ab und der Verlust vor Zinsen und Steuern lag bei 236 Millionen Euro nach einem Gewinn von 344 Millionen Euro in 2019. Der Grund? Corona.
Im Durchschnitt waren im Geschäftsjahr 2020 ein Fünftel unserer weltweiten Filialen geschlossen. Damit nicht genug. Die weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens wie der erzwungene Verzicht auf private Feiern und kulturelle Anlässe sowie das Arbeiten aus dem Homeoffice haben unser Geschäft ebenfalls erheblich beeinträchtigt. Und auch das für uns so wichtige Geschäft mit Touristen fiel aufgrund der weltweiten Reisebeschränkungen nur sehr moderat aus.
Der Modekonzern aus Metzingen reagierte dabei mit einem umfangreichen Kostenreduzierungsprogramm. Personalabbau inklusive.
Wir haben im letzten Jahr ungefähr 6% unserer Mitarbeiter abgebaut. Das bezieht sich auf die weltweite Zahl. Wir haben das in Summe sehr sozialverträglich gemacht. Es gab keine betriebsbedingten Kündigungen in Summe.
Dennoch blickt das Management von Hugo Boss zuversichtlich in die Zukunft. Für das vierte Quartal 2020 weist der Geschäftsbericht bereits wieder einen kleinen Gewinn vor Steuern und Zinsen in Höhe von 13 Millionen Euro aus. Ein Umsatztreiber liegt dabei ganz weit weg von der schwäbischen Unternehmenszentrale. Vorstandssprecher Yves Müller.
Überaus erfolgreich wächst unser Geschäft auf dem chinesischen Festland. Sowohl im stationären Einzelhandel als auch im Onlinehandel. Für das vierte Quartal ergibt sich daraus ein währungsbereinigtes Plus von 24%. Damit sind wir in Summe in diesem strategisch so wichtigen Markt im Gesamtjahr um 5% gewachsen.
Und auch der Online-Vertrieb wird als Alternative zu den klassischen Ladengeschäften immer wichtiger.
Im Gesamtjahr ist unser Online-Geschäft um 49% gewachsen. Wir haben damit erstmals in der Geschichte von Hugo Boss die Umsatzmarke von 200 Millionen Euro überschritten.
Mittelfristig will die Hugo Boss AG dieses stark wachsende Online-Geschäft verdoppeln. Konzernchef Yves Müller sagt sich zuversichtlich, dass mit zunehmender Dauer der Impfkampagne die Corona-bedingten Restriktionen zurückgenommen werden und die Geschäfte wieder besser gehen. Für das laufende Jahr verspricht er zwar wieder einen Gewinn und Zuwächse beim Umsatz, ohne allerdings dafür Zahlen zu nennen, denn
konkreter können wir derzeit nicht werden. Das hat zum Teil auch damit zu tun, dass die Politik uns nicht die Planbarkeit gibt, die wir als Unternehmen brauchen. Die jüngsten Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern geben dem Handel nicht die verlässliche Perspektive, die er dringend benötigt.
Hugo Boss-Chef Yves Müller im Beitrag von Thomas Wagner. Und jetzt schalten wir in den Handelssaal nach Frankfurt am Main zu unserer Börsenreporterin Claudia Wehrle. Frau Wehrle, wir erwarten die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Sie haben sich auch schon kundige Hilfe gesucht für die Einordnung. Zunächst aber die Frage, ist der Zinsbeschluss jetzt da?
Der Zinsbeschluss ist da, die Zinsen bleiben auf dem Rekordtief, aber dennoch, es gibt weitere Maßnahmen. Die Anleihekäufe sollen ausgeweitet werden, soll nachgebessert werden. Neben mir sitzt Robert Halber von der Baader Bank. Er beobachtet das, was die Europäische Zentralbank entscheidet seit vielen, vielen Jahren und ordnet das ein. Ja, Herr Halber, haben Sie damit gerechnet?
Ja, ganz klar, keine Leitzinserhöhung, das war absolut klar. Aber was interessant ist, dass man weiterhin massiv auch Anleihen aufkaufen möchte, um die Renditen von Staatspapieren weiter zu drücken. Das heißt, das Schuldenaufnehmen soll weiterhin für die Staaten der Europäischen Union, der Eurozone, sehr lukrativ gehalten werden.
Warum macht man das jetzt?
Wir haben ja das Problem, dass die Konjunktur gerade jetzt anspringt. Und das geht ja sehr zäh, das muss man sehen. Wir haben ja auch eine Wettbewerbsschwäche gegenüber anderen Nationen, Asien und Amerika zum Beispiel gegenüber. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass die Inflation zwar jetzt gekommen ist, aber sie wird im nächsten Jahr wieder kräftig nachgeben, weil es jetzt ein Nachholeffekt ist der Konjunktur. Wir können ja jetzt erst wieder demnächst einkaufen gehen, in die Restaurants gehen und in Urlaub fahren. Und natürlich das große Problem, wir sind völlig überschuldet. Ja. Wir können uns also den Luxus von höheren Zinsen gar nicht mehr erlauben, um einen finalen Euro-Crash, eine finale Schuldenkrise aushalten zu können.
Aber dennoch, die Europäische Zentralbank steckt in einem Dilemma. Eben wenn sie den weiter steigenden Preisen etwas entgegensetzen will, wird sich das negativ auf die Konjunkturentwicklung auswirken. Wenn sie günstige Finanzierungsbedingungen sicherstellen will, ja, treibt das die Preise weiter nach oben.
Ja, aber dieses Dilemma hört sie, das will sie gerne aushalten. Sie sagt natürlich auch, ich habe ja zwei Probleme. Auf der einen Seite eine Stabilitätspolitik, aber wenn ich die betreibe, dann haben wir im Extremfall größte Probleme. Andererseits müssen wir alles dafür tun, dass Europa zusammenbleibt. Das heißt, die Stabilität Europas ist wichtiger als die Stabilität der Finanzwelt, wie wir das aus den früheren Zeiten einer deutschen Bundesbank kennen. Und damit muss sie klarkommen. Aber sie sagt, zur Not müssen die Zinsen eben unten bleiben, mit der klaren Erkenntnis, dass sicherlich die Zinssparer weiterhin bluten müssen.
Schulden, ein ganz großes Problem. Wir haben ja jetzt schon Länder, beispielsweise wie Italien, die mit immens hohen Schuldenbergen zu kämpfen haben. Wie denn da rauskommen?
Da kommt man nicht mehr raus. Die Schulden kann man nicht mehr zurückzahlen. Das ist mathematisch schon gar nicht möglich. Das heißt, die Notenbanken, auch die EZB, macht zwei Dinge. Auf der einen Seite kauft sie Staatspapiere auf, schließt sie im Keller ein und schmeißt den Schlüssel weg. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, sie sorgt dafür, dass die Inflationsrate oberhalb der Kreditzinsen ist. Dann entschuldet man sich quasi über einen künstlichen Weg, über Weginflationierung. Das alte Thema der Amerikaner, die immer ihre Kriege mit Weginflationierung finanziert haben.
Wie lange geht das weiter?
Das geht weiter wie in Japan, wo man das ja seit Jahrzehnten macht. Wir kommen nicht mehr raus. Und ich bin mir sicher, selbst meine Urenkel werden keine massiv steigenden Zinsen mehr erleben können.
Ja, keine wilde Party ohne den Kater danach. Mit welchem Kater, mit welchen Auswirkungen rechnen Sie denn?
Wir haben nach wie vor dann eine instabile Finanzwelt. Es gibt keine Zinsen mehr, was ja eigentlich für ein marktwirtschaftliches System absurd ist. Die Zeche zahlen die Zinssparer, sie bekommen nach wie vor nichts für ihre Zinsanlagen. Nach Inflation kann man sehr klar sagen, ist der Weltspartag eher der Totensonntag. Und man muss dann umswitchen und sagen, ich muss dann hin doch mehr Aktien mehr erlauben, weil da gibt es noch eine Rendite, auch eine Dividendenrendite. Ja, wir sind dorthin gekommen, wo wir nie hinkommen wollten, in eine stabilitätslose Zeit.
Ja, trübe Aussichten, nachdenkliche Worte. Das war Robert Halver von der Baader Bank.
Ja, auch von meiner Stelle aus. Vielen Dank für diese schnellen und klaren Einordnungen. Etwas düster, Weltspartag, gleich Totensonntag. Stellt sich die Frage, Frau Werle, wie reagiert jetzt der deutsche Leitindex DAX? Oder kann man da überhaupt irgendwas sehen? Weil wir haben ja nur noch Allzeithochs in den letzten Tagen.
Ja, und das ging aber auch heute so weiter. Wir hatten wirklich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeden Tag ein neues Rekordhoch beim DAX. Heute Morgen, kurz nach Handelsbeginn, ist der DAX bis auf 14.578 Punkte gestiegen. Das lange angekündigte Konjunkturpaket von US-Präsident Joe Biden, das jetzt wirklich beschlossene Sache ist, das kommt hier an der Börse an. Aber wir haben es ja eben gesagt, keine Maßnahmen ohne Nebenwirkungen. Und wie mit denen umzugehen ist, steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Der DAX aktuell bei 14.559 Punkten.
K+S, der Düngemittelhersteller, Milliardenverlust im vergangenen Jahr, streicht jetzt die Dividende. Wie kommt das denn an?
Gut, und dieser Milliardenverlust, den will man möglichst irgendwie wieder bereinigen. K+S will Schulden abbauen, hatte ja bereits für das Jahr 2019 die Dividende gekürzt, wie gesagt, jetzt ganz gestrichen. Für das laufende Jahr ist man allerdings ein bisschen zuversichtlicher, rechnet mit einer höheren Nachfrage nach Düngemitteln. Die Kalipreise zuletzt auch angezogen, die Aktien zeitweise deutlich im Plus.
Spezialchemie, der Konzern Lanxess, der hat heute auch Zahlen bekannt gegeben. Wie kamen die an?
Corona hat tiefe Spuren hinterlassen im vergangenen Jahr. Das soll besser werden. Lanxess setzt nicht nur darauf, dass die Weltwirtschaft wieder anzieht, will auch weiter wachsen, will durch Übernahmen wachsen. Da sind größere Zusammenschlüsse nicht ausgeschlossen. Bei den Anlegern kommen die Zahlen nicht gut an. Die Papiere sind fast 3% im Minus.
Über die Bilanz von Hugo Boss haben wir eben schon berichtet. Wie reagieren die Anleger?
Ja, enttäuscht, vorsichtig. Aktien von Hugo Boss, 3% im Minus. Ich denke mal, dass auch in den kommenden Monaten die bequeme Jogginghose mehr gefragt sein wird als ein teurer Anzug.
Die Aktien des Reifenherstellers Pirelli geben Gummi. Bild muss einfach sein, Entschuldigung, aber warum?
Pirelli ist zuversichtlich. Gewinne und Umsatz werden im laufenden Jahr steigen. Pirelli will auch profitabler werden. Die Rechnung ist recht einfach. Autos brauchen Reifen, egal wie sie angetrieben werden.
Und dann noch der Blick auf das Gold, auf den deutschen Anleihemarkt und auf den Kurs des Euro nach der Zinsentscheidung.
Der Euro jetzt aktuell bei $1,1946, ist also deutlich gestiegen. Die Umlaufrendite gesunken von minus 0,35 auf minus 0,37%. Der Gold kostet $1,732,30. In Euro umgerechnet sind das €1,448,05.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Und wir kommen an dieser Stelle wie immer zur Wirtschaftspresseschau. Aufgrund des Verdachts auf Betrug hat das Bundeswirtschaftsministerium die Auszahlung der Corona-Hilfen für Unternehmen vorerst gestoppt.
Die Südwestpresse aus Ulm merkt dazu an: Staatliche Hilfen wecken kriminelle Begehrlichkeiten. Bei den Corona-Hilfen hat es insgesamt deutlich zu viele Pleiten, Pech und Pannen gegeben. So haben die Finanzminister verhindert, dass die Finanzämter das Prüfen der Anträge und die Auszahlungen übernommen haben. Angeblich wären sie dazu nicht in der Lage gewesen. Ein Armutszeugnis für diese Behörden. Daher ging viel Zeit verloren, bis alternative Wege entwickelt waren. Und die sind offensichtlich nicht sicher genug. Das Straubinger Tagblatt hält fest: Kaum war die Auszahlung der Finanzhilfen für Firmen gestoppt, wurde es für Bundeswirtschaftsminister Altmaier ungemütlich. Sofort hob scharfe Kritik an. Deutschland könne es einfach nicht und verkomme zur Lachnummer Europas, schallte es ihm aus den Reihen der FDP entgegen. Doch der Aufschrei geht an der Sache vorbei. Altmaier hat richtig entschieden. Denn was hätte es für einen veritablen Skandal gegeben, wenn bekannt geworden wäre, dass Betrüger mit dem Wissen des Wirtschaftsministers Hilfsgelder abzocken? Er konnte das nicht einfach laufen lassen, auch weil sich der CDU-Politiker dadurch womöglich rechtlich in die Bredouille gebracht hätte. Die Süddeutsche Zeitung meint: 190 Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen wurden bisher alles in allem ausgezahlt. Davon ist bis heute ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag an Betrüger gegangen, ein Prozentsatz von 0, irgendwas. Natürlich muss man dies kritisieren, aber wer dies tut, sollte auch die Umstände sehen, vor denen die Bundesregierung in der Pandemie steht. Alles soll schnell gehen, klappt das nicht, wird Versagen konstatiert. Gibt die Regierung, in diesem Fall in Person des Bundeswirtschaftsministers, dem Drängen nach und streicht Kontrollschleifen, so gilt dies gleichfalls als Versagen. Die Frankfurter Rundschau blickt auf den chinesischen Volkskongress. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping hat beim Volkskongress mindestens zwei besorgniserregende Nachrichten verkündet. Zum einen soll die Wirtschaftsmacht unabhängiger von Importen werden und damit ihren Markt teilweise abschotten. Zum anderen hat er das Militär zur Kampfbereitschaft aufgerufen. China wird also seine aggressive Politik fortsetzen. Es wird nicht leicht für die USA, Deutschland und die anderen EU-Staaten, darauf angemessen zu reagieren. Weder die Europäer mit ihrem Wandel durch Handel, noch die USA mit der konfrontativen Politik des ehemaligen US-Präsidenten Trump haben Peking dazu gebracht, einzulenken.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen, auch zur Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank, gibt es dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meiner Kollegin Sina Fröndrich am Mikrofon. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende und Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Antran.